herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, deinem Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Schön, dass du da bist, heute wieder mit einem höchst aktuellen Thema, was mir tatsächlich auch im Coaching und in der Begleitung von vielen Führungskräften immer wieder begegnet: unser Arbeitsmarkt. Vielleicht kennst du das selbst oder beobachtest es aktuell in deinem Umfeld. Die Suche nach einer neuen Position dauert häufig länger als noch vor einigen Jahren. Selbst sehr erfahrene Führungskräfte mit einer starken Erfolgsbilanz brauchen oft mehr Geduld und vor allem eine klarere Strategie, um den nächsten passenden Karriereschritt zu gehen. Und genau darüber spreche ich heute mit einem Experten, mit Stefan Ratz. Stefan ist Senior Partner und Mitinhaber der New Placement AG. Er war selbst viele Jahre in leitenden Management- und Vertriebsfunktionen unterwegs und begleitet heute Führungskräfte und Topmanager bei beruflichen Veränderungen und vor allen Dingen zu dem Punkt strategische Positionierung im Markt. Wir zwei sprechen darüber, was sich am Arbeitsmarkt verändert hat, wie Stefan den aktuell beobachtet und wie man sich heutzutage vielleicht noch anders, noch bewusster, noch klarer aufstellen sollte, um weiterzukommen. Ich fand's mega spannend und hoffe, dass wir dir einige Impulse hiermit senden können, selbst wenn du nicht aktuell in einer beruflichen Neuorientierung steckst. Denn tatsächlich, was ich jetzt hier auch wieder mitgenommen habe, man kann schon frühzeitig damit anfangen. Man weiß ja nie, wann man in einer solchen Situation steckt. Also viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Blind Date, weil Stefan und ich, wir hatten erst ein Telefonat, weil wir einen gemeinsamen Klienten haben und das war aber gleich so inspirierend. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde gequatscht, dass ich gesagt habe, du musst in meinen Podcast kommen, lieber Stefan. Herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Genau, Stefan Ratz ist heute hier von New Placement AG. Und stell dich vielleicht erstmal selber nochmal vor, Stefan, bevor wir in das Thema, heute geht es um den Arbeitsmarkt. Da haben wir nämlich ganz spannende Gedanken ausgetauscht, ganz spannende Beobachtungen und überhaupt, wie man sich gut positioniert, wie man sich sichtbar macht. Darum soll es heute gehen. Aber Stefan, wer bist du und wofür schlägt dein Herz?
Ich bin Stefan Ratz, 60 Jahre alt, beziehungsweise mittlerweile 61, und bin klassischer Berliner, hätte ich beinahe gesagt. Zwar auch überall mal gearbeitet, aber im Wesentlichen Berliner, hat auch was mit der Familie zu tun. Hab lange in einem Konzern gearbeitet und irgendwann, als ich 50 geworden bin, habe ich für mich entschieden, ich würde gern noch mal was anderes machen und bin eigentlich auch über diesen Wechsel damals zu New Placement gekommen, wobei ich noch nicht direkt angefangen habe beim Unternehmen. Ich bin ja Partner oder Senior Partner, wie es so schön heißt, und bin im Endeffekt von dieser Art und Weise, Menschen, Kollegen, Mitarbeitern zu helfen, damals halt fasziniert gewesen. Und so bin ich eigentlich in das Thema reingekommen. Und jetzt mache ich das seit 7 Jahren hauptberuflich hier vom Standort Berlin aus, auch für ganz Deutschland. Aber mir war irgendwie immer wichtig, dass ich auch dieses Thema Familie mit einbinde. Ja, also dass ich nicht nur unterwegs bin, ich früher unglaublich viel unterwegs gewesen. Und irgendwann sagt man sich, also ist es diese ganze Rumreiserei jetzt echt wert? Und das Thema hat mich interessiert und dann bin ich dabei geblieben.
Ja, und was du da genau machst, da gehen wir nachher nochmal rein. Ich sage ja meinen Gästen immer gerne, nutzt den Podcast auch jetzt nicht für knallharte Werbung, aber sind ja spannende Themen, deswegen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, was du da machst, wie du unterstützt, da kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Weil wir wollen erstmal ein bisschen ja in einer Helikopterperspektive gemeinsam starten, nämlich die Frage, wie du auf den aktuellen Markt schaust. Und du hast ganz spannend mir mehrere Thesen vorab geschickt, an denen wir uns so ein bisschen langhangeln wollen hier im Gespräch. Und ja, Stefan, wie ist dein Blick auf diesen aktuellen Arbeitsmarkt?
Ja, ich habe tatsächlich mal eine These aufgestellt, dass der Arbeitsmarkt stabil ist, aber ohne große Dynamik. Ja, also wir haben ja vor sag mal, 2 Jahren sicherlich noch einen Arbeitsmarkt gehabt, wo unglaublich nachgefragt wurde nach Fachkräften, nach Führungskräften. Das ist ein bisschen runtergegangen. Also ich sag mal, es ist keine dramatische Krise, aber ist auch keine echte Dynamik mehr. Ja, also nach Fachkräften, das sieht man auch, dass das immer noch ein Thema ist, also das Thema Fachkräftemangel. Bei Führungskräften ist es so, dass es da durchaus Veränderungen gegeben hat. Also der Arbeitsmarkt ist da insbesondere bei, ich sag mal so, den Jahrgängen ab, oder was heißt Jahrgängen, beim Alter so ab 50 deutlich wählerischer geworden, ja, selektiver. Und da kann man überall gegensteuern, das ist nicht das Thema, ja, aber man muss wirklich auch reingucken, für wen gilt es, also bei Fachkräften, ja, da ist es sicherlich einfacher, bei Führungskräften ist es schon deutlich schwieriger.
Ja, die Erfahrung mache ich auch. Also ich begleite ja auch immer wieder über diesen Stärkenansatz. Und in der Vergangenheit waren meine Klienten, Klientinnen immer relativ schnell wieder in einer neuen Rolle. Und mittlerweile zieht sich das. Also den Eindruck habe ich auch, dass das etwas zäher geworden ist. Ich weiß, es ist überhaupt nicht dein Fokus oder dein Scope. Ich würde aber ganz gerne noch reinbringen mit bei dem Blick in den Arbeitsmarkt, weil ich gestern darüber gelesen habe, dass selbst Berufseinsteiger mittlerweile Schwierigkeiten haben, Jobs zu finden.
Ja.
Das ist etwas, was du auch mitbekommst?
Ja. Ja, also bekomme ich insofern mit, auch durch unsere Tochter, die im Studium jetzt ist, die auch schon sagt, Mensch, kriege ich denn später nochmal einen Job? Was ich relativ stark sehe, das kann, ich sag mal, im juristischen Bereich sein, das kann aber auch, ich sag mal, in den normalen Bürotätigkeiten in Anführungsstrichen sein, dass die KI da brutal reinregiert. Ja? Das heißt, wir haben relativ viele Arbeiten, die sie heute einfach nicht mehr benötigen, die Unternehmen, ja, und da auch sagen, brauchen wir nicht, das kann KI für mich abarbeiten. Die KI wird in vielen Bereichen immer besser. Also ich weiß es von großen juristischen Kanzleien, dass da tatsächlich die Anwälte, die da arbeiten, fast alles, was sie an Schriftsätzen machen müssen, mit einer KI machen müssen. Ein Kollege guckt nochmal rüber, das war's. Also gibt es keinen, der heute da mehr unterstützt. Und ich glaube, die Kinder machen sich da durchaus Sorgen. Ich bin da nicht so negativ, weil ich glaube, es entstehen auch neue Jobs einfach. Ja, aber ist tatsächlich so. Und ich höre es auch von anderen im Alter unserer Tochter.
Ja, genau, das habe ich auch mitbekommen. Ich finde es so kurz gesprungen, ne? Wenn wir uns das vorstellen, ein paar Jahre weiter, wie soll denn dann der Nachwuchs, wie soll denn diese stabile Mittelschicht sozusagen mit entsprechend Berufserfahrung entstehen? Also das hatte ich nur gestern gelesen, fand ich total spannend, hat mich wirklich irritiert. Und wie du sagst, KI ist da sicherlich auch ein Grund dafür.
Wenn ich an mich selber mal denke, ja, ich war ja wie gesagt auch lange, 20 Jahre in einem großen Konzern und da hat man immer relativ viel so PowerPoints und sowas gebaut, so für Vorstandssitzungen, für Geschäftsleitungssitzungen und so weiter. Da hat man unglaublich viel Zeit reingepackt und diese Zeit, die braucht man heute überhaupt nicht mehr, sondern man sagt einer KI, was ist mein Thema, wie soll es aussehen? Und nach 15 Minuten bist du mit dem Ding halt fertig. Ja, und früher hast du da abends gesessen im Hotel und hast dir deine Folien gebaut. Das ist halt nicht mehr nötig. Das ist auch echt Blindleistung, die da erzeugt wurde. Und das hast du heute nicht mehr. Ja, du gehst klar eher in die Themen rein und guckst, wie kann ich transformieren? Wie kann ich tatsächlich helfen, um das hinterher zu Papier zu bringen? Brauchst du keinen mehr, der da 6 Stunden dran sitzt.
Ja. 6 Stunden sicherlich nicht. Aber es braucht ja trotzdem jemand, der es bedient und füttert und gut füttert, ne? Dieses Shit.
Ja, genau. Aber genau das meine ich. Du musst es halt wirklich durchdenken.
Ja, ja.
Du musst durchdenken, was ist das Problem? Wie ist der Prozess? Wie ändert er sich? Und du musst ihn ja irgendwann auch zeigen. Ja, oder musst ihn ja irgendwie dokumentieren. Und das kannst du heute mit KI-Hilfe viel, viel einfacher machen.
Du sprichst auch, Stefan, von einem Selektionsmarkt. Was meinst du damit?
Also ich sag mal so, wenn ich mir angucke, wie früher Headhunter angerufen haben bei Fachkräften, bei Führungskräften, abgeworben haben und so weiter und so fort, das haben wir heute einfach nicht mehr. Ja, wir haben heute nicht mehr diesen breiten Wachstumsmarkt, sondern es wird sehr genau geguckt, welcher Kandidat kann mir heute in meinem Unternehmen ein Problem lösen. Und eigentlich geht es nur daran, ja, also wie groß, ich sag mal, die Erfahrung ist, die da jemand hat, wenn die breit ist oder so, das bringt gar nicht viel. Sondern man muss wirklich gucken, bin ich der Richtige, der einen Beitrag leisten kann und ein Problem lösen kann. Ja, so, und das meine ich damit. Und ich sehe es auch, wenn ich mit Headhuntern telefoniere oder auch mit Recruitern von Unternehmen, die sagen immer, Stefan, du musst mir gar keine Kandidaten schicken. Wir suchen aktuell nicht, wir konsolidieren. Ja.
Konsolidieren im Sinne von dem Bestand, den wir schon in unseren Datenbanken haben und dann einen Überblick zu bekommen.
Naja, nicht nur Datenbanken, sondern die gucken einfach, was kann ich im Unternehmen zusammenstoßen.
Okay.
Also wenn ich an das Thema HR denke, also Human Resources, Kandidatin von mir vor anderthalb Jahren bundesweit 30 Anfragen. So, da haben wir mal ein bisschen geguckt, dann kamen dann sozusagen 12 echte Angebote raus. Wenn ich heute sowas nochmal machen würde, kommen vielleicht 3 oder 4. Ja, weil da einfach unglaublich viele Tätigkeiten drin sind oder auch so im Marketing. Ja, das sind einfach Dinge, die kannst du heute einfach viel, viel schneller und einfacher mit einer KI machen. Das Denken natürlich nicht, ja, die Ideen, die brauchst du halt auch immer noch, aber dieses Abarbeiten, das geht heute relativ schnell.
Wenn es immer weniger entsprechende Jobs auch gibt, wird es ja umso wichtiger, dass wir, wenn wir suchen, uns noch klarer Positionierung, also unsere Sichtbarkeit sozusagen noch besser aufstellen. Da gilt wahrscheinlich der Grundsatz nicht mehr, je mehr Bewerbung, desto besser. Was wäre da eher so dein Ansatz, deine These insoweit, Stefan?
Die These ist positionieren. Positionieren, positionieren, positionieren und zwar ganz klar sagen, was kann ich, wo bringe ich im Unternehmen Mehrwert? Also wenn ich mit Kandidaten zusammenarbeite, mache ich immer eins. Natürlich einen Lebenslauf, das ist klar, aber der muss so aufgebaut sein, dass der nach vorne gerichtet ist. Und dass ein Unternehmen sagt, hey, den finde ich gut hier, lass uns mal reden. Ich habe dieses Problem im Unternehmen und der kann mir helfen. Und nicht breit. Ja, also ich brauche jetzt keinen Finance-Generalisten. Klar, aber wenn ich einen in einem ganz bestimmten Bereich habe, Maschinenbau, und der hat diese und jene Erfahrung und sich genau darauf spezialisiert hat, das sind dann die Leute, die auch relativ schnell, sage ich mal, wieder in Gespräche reinkommen.
Das heißt, diese klare Positionierung, habe ich verstanden, muss auch so ein bisschen vom Ergebnis her gedacht werden. Also einerseits, wo komme ich her, mein CV? Mhm. Und dann aber auch, wo will ich mich hin kommunizieren, wie eine Kollegin von mir immer sagt bei der Positionierung.
Ja, also die Frage ist, die muss ich mir immer selber stellen. Wofür stehe ich als Führungskraft? Welche Probleme löse ich nachweislich? Also nicht so ein ganzes Team, sondern was habe ich gemacht? Und für welche Unternehmen, ja, das können auch Unternehmen rechts und links meiner bisherigen Branche sein, bin ich relevant? Und welche Belege habe ich? Also, oder wie kann ich das sozusagen an Beispielen erklären? Und so werde ich natürlich auch in so einem Markt sichtbar, ja. Also sei es über Headhunter, über Netzwerk und so weiter und so fort. Wenn ich das alles habe und auch weiß, ja, dann kann ich mich gut positionieren. Das meine ich mit Positionierung. Das ist, wenn man das selber machen soll, ist das relativ schwierig. Ich kenne das von mir selber. Also als ich damals aus dem Konzern rausgegangen bin, habe ich irgendwie auch gedacht, so, und jetzt bewirbst du dich mal im Markt und da kam quasi nichts, stimmt nicht, aber da kam kaum was zurück, weil mir auch gar nicht so richtig klar war, was biete ich eigentlich an als Person, als Manager. So, und dann bin ich, wie gesagt, ja auch mit einem Coach zusammengegangen und wir haben erstmal das rausgearbeitet, was ich kann, im Endeffekt mit so einer Schlagzeile. Ja, bei mir waren es damals eher so Vertriebsthemen. So, und wenn man das für sich rausgearbeitet hat, mit jemandem zusammen und weiß, da bringe ich Mehrwert, dann macht es also durchaus Sinn zu sagen, so, jetzt gehe ich in den offenen Markt oder im Wesentlichen in den verdeckten.
Genau, diesen verdeckten Markt gucken wir uns auch gleich mal an, weil das ist ja ganz, ganz spannend und auch nicht so leicht zugänglich. Deswegen nennt sich es ja verdeckter Markt. Ich würde einen Moment lang noch bei der Positionierung bleiben. Wir können hier natürlich nicht so eine tolle Begleitung ersetzen, wie du das im Einzelnen anbietest. Wie du das machst, gucken wir nachher nochmal drauf oder wie ich teilweise auch über die Stärken reingehe, Kernbotschaften. Aber dass wir so ein paar Steps nochmal klarer rausarbeiten. Also Positionierung bedeutet, habe ich verstanden, zu gucken, wo komme ich her, welche Erfahrungen sind das? Du sagtest so schön, auch Beispiele dafür zu bringen. Na, also konkrete, vielleicht auch Erfolgsmomente teilen zu können. Immer mit Blick auf diese Kernbotschaften, wo will ich eigentlich hin? Und wie kommst du an die Stärken auch ran? Ist das etwas, was in deiner Arbeit relevant ist, da drauf zu schauen mit deinen Klienten?
Ja, also ich kriege ja Anfragen oder ich frage teilweise auch selber bei Kandidaten an. Und was ich immer mache, ist, Ich mache am Anfang immer mit jedem so ein Infogespräch und das mache ich auch immer persönlich. Also klar, wenn jemand jetzt in Stuttgart ist oder sowas, dann biete ich es natürlich auch an, das durchaus mit einem Teams oder mit einem Zoom-Call oder sowas zu machen. Aber ich will immer wissen, wer steht vor mir, um dann irgendwie auch den Menschen kennenzulernen. So. Und das Erste, was ich immer mache, ist, dass ich so eine Art Biografie mache. Also wirklich, ich gehe echt vom Anfang durchs Leben, also will jetzt nicht sagen, bei der Geburt angefangen, aber was hast du in der Schule gemacht, was waren deine Leistungskurse, warst du Klassensprecher und so weiter und so fort. So, und da lernt man relativ gut schon, was ist das für einer. So, und dann gehe ich halt auch darauf ein, wie positioniere ich mich als Kandidat zukünftig. Ich will mal ein Beispiel nennen. Einer meiner ersten Kandidaten war ein damaliger Kollege aus dem Bereich Controlling. So. Und der wollte auch raus aus dem Konzern. Er wusste, was ich mache. Und wir haben uns dann zusammengesetzt. Und dann haben wir auch danach geguckt. Und am Ende dieser Biografie kamen wir also irgendwie dazu, dass er mir in seinem Hobby erzählte, er ist Weinliebhaber. So, dann habe ich nur so nebenbei gesagt, ich sage, und warum machst du denn nichts mit Wein? Er sagte, was soll ich denn mit Wein machen? Ich bin Controller. Das ist mein Hobby. So, und dann habe ich gesagt, naja, ich meine, Controller, Weingut muss geführt werden und so weiter und so fort. So, und dann habe ich offensichtlich bei dem auch echt was ausgelöst. Und am nächsten Morgen rief der mich relativ früh an und sagte, Stefan, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Dieses Thema Weingut und Controlling, können wir darüber nochmal reden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann tatsächlich bei dem, was sein echtes Thema war, also auch Positionierung, sind wir in Richtung Weingüter gegangen und haben uns dann da umgeguckt. Und er ist tatsächlich heute ist kein Inhaber eines Weinguts, aber er führt ein Weingut richtig gut. Und er sagt, das ist mein Ding. Ich bin zahlenfähig, aber trotzdem habe ich das, was ich kann. Ja, und das meine ich mit Positionierung, zu gucken, was kann ich besonders gut? Und manchmal sehen die Leute das gar nicht. Ja, also die sehen nicht, was sie eigentlich können, weil sie einfach gar nicht drauf kommen. Ja, ein anderes Beispiel, eine Kandidatin von mir aus Dresden musste sich was Neues suchen aufgrund persönlicher Veränderungen. Und wir saßen zusammen in der Biografie. Und dann erzählte sie mir halt, naja, als sie 18 geworden ist, wollte sie unbedingt nach Australien gehen. War ihr großer Traum. So, und dann ist sie tatsächlich mit ein bisschen Anschubfinanzierung der Eltern nach Australien gegangen, hat dann da tatsächlich, nachdem sie da eigentlich nicht lange bleiben wollte, oder ein Jahr, ist dort 12 Jahre geblieben, ist Australierin geworden, kam aber dann Mann kennengelernt und so weiter, nach 12 Jahren wieder zurück. Mhm. So, und hat also einen großen Teil ihres Lebens dort verbracht. Die kam aber nicht auf die Idee, dieses Thema Australien in ihren zukünftigen Job, den sie sucht oder den sie jetzt wahrscheinlich auch gefunden hat, das in die Positionierung mit reinzunehmen. Und das habe ich gemeinsam mit ihr dann erarbeitet. Ich sage, wissen Sie, Sie haben so viel Know-how über das Thema Australien, wie Firmen da ticken, wie geht man da runter, was macht man da und so weiter. So, und das haben wir dann ausgearbeitet. Und heute geht sie in Richtung Unternehmen oder berät Unternehmen, die nach Australien gehen wollen, ja, weil die ganz genau weiß, was muss ich vor Ort beachten, wie finde ich Leute und so weiter. Ja, also das sind so zum Thema Positionierung. Das, woran man wirklich Spaß hat, das zu tun. Und was ich auch immer ganz am Anfang sage, wir müssen das Unternehmen für Sie oder für dich, lieber Kandidat, finden, wo du dran Spaß hast und wo du reinpasst. Ja, und das, ich nenne es dann immer so ein bisschen Leitplankendiskussion, auch rechts und links mal gucken. Du kommst aus dem Maschinenbau oder du kommst aus dem Recycling oder sowas, wo könntest du noch passen? Mit deinem Know-how. Und das kann man eigentlich nur in so einem Biografiegespräch tatsächlich rausfinden.
Finde ich super schön und brauche ja auch den Mut, sich von dem so ein bisschen abzuwenden. Da sind wir, glaube ich, insbesondere in Deutschland auch sehr geprägt von Zertifikate, Ausbildungen, Abschlüsse, Branchen, Fokus. Also da zu sagen, okay, das habe ich schon mal im Sack, das bringe ich mit als Rucksack, aber wo geht eigentlich mein Herz auf? Wo ist die Leidenschaft? Das ist sehr schön anhand dieser beiden Beispiele. Vielen lieben Dank. Also finde ich ganz spannend, weil ich meine, da hätte man am Anfang wahrscheinlich ja nicht dran gedacht. Das ist so nischig und so speziell, aber es kommt dann halt im Rahmen dieser Auseinandersetzung und der Spiegelung. Ne? Wie du sagst, da braucht man auch jemanden anderen, der einem mal was rückmeldet und auch vielleicht gut zuhört und so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen da findet bei dem.
Ja, genau, also dieses Suchen. Und ich merke das immer dann, wenn auch Kandidaten zu mir kommen und die sagen, oh, ich gucke immer jeden Sonntagabend, plattes Beispiel jetzt mit meiner Frau Tatort, aber kurz davor denke ich schon immer, oh, ich muss morgen wieder in die Firma. Ja, dann sind die auch einfach selbst wenn sie jetzt nichts Neues suchen, dann sind die im, will ich sagen, in der falschen Rolle. Ja, und wenn es dann so ist, dass die sagen, ey, Tatort ist vorbei, super, ich gehe jetzt schlafen und morgen fange ich eine andere Aufgabe an oder fange eine Aufgabe an, über die ich mich auch definiere, ja, dann ist das was ganz anderes. Deshalb versuche ich immer den Weg zu gehen, zu gucken, was kannst du, wo willst du hin? Und dann lass uns mal die Unternehmen dazu suchen. Ja, das ist einfacher. Und das ist dann auch schon ein bisschen Thema verdeckter Arbeitsmarkt, aber kommen wir ja gleich nochmal zu.
Genau, da lass uns jetzt gerne rein. Danke, dass wir da eben ein bisschen ausführlicher, weil ich finde das super spannend und ich glaube, das sind auch Aspekte, die man jetzt schon so unsere Hörer, Hörerinnen mitnehmen können, ohne dass sie sagen, ich nehme Geld in die Hand, arbeite mit Stefan oder mit Nicole oder wem auch immer am Markt da zusammen, um mich noch weiter da klarer zu positionieren. Da sind schon ganz, ganz schöne Samenkörner gerade gewesen. Vielen Dank. Stefan, der verdeckte Arbeitsmarkt, was ist das denn? Hört sich ja mysteriös an.
Ja, ist gar nicht so mysteriös. Ich teile den verdeckten Arbeitsmarkt immer in zwei Teile. Also vielleicht mal ein bisschen in Richtung der Headhunter auch nochmal zurückgegangen. Die meisten Positionen, sei es Fachpositionen oder auch Führungspositionen, die werden in der Regel noch, auch wenn es kritische Positionen sind, wo man eben nicht unbedingt sehen soll, dass da jemand rausgehen wird und so weiter, die werden über Headhunter angeboten. So. Und das ist schon ein verdeckter Arbeitsmarkt, ja. Weil die suchen ja in der Regel, sei es über Netzwerke, sei es über Plattformen, suchen die ja sozusagen nach. Und das ist der eine Teil vom verdeckten Arbeitsmarkt. Ja, also den anzugehen, das denke ich, können wir relativ gut oder das kann ich halt relativ gut, weil wir uns gibt es seit über 30 Jahren, wir haben ein großes Kontaktnetzwerk. Also das ist das eine. Das zweite Thema, aber was für mich auch verdeckter Arbeitsmarkt ist, ist dieses Thema, eine Firma sucht eigentlich einen neuen Mitarbeiter, hat aber noch keine Aktivitäten unternommen, ja. Dann kommt aber gegebenenfalls eine Initiative Bewerbung rein. Dann wird diese Bewerbung, ich sage mal, in der Geschäftsleitung oder sowas durchgesprochen. Hallo, da hat sich doch der Herr Rats oder die Frau Rats oder wer auch immer hat sich doch hier beworben. Wir suchen doch einen neuen Produktmanager. Ja, und der könnte genau passen. So, und das ist verdeckter Arbeitsmarkt. Die Stelle ist nirgendwo ausgeschrieben. Ja, die ist vielleicht nur intern im Unternehmen bekannt. Man hat eine Weile gesucht und hat keinen gefunden. Der Vorteil ist, man hat dann in der Regel kaum Wettbewerber. Ja, also im offenen Markt, also über Portale oder sowas, bewirbt man sich auf eine Rolle, bewerben sich auch 800 weitere drauf. So, bringt relativ wenig. Bei den Headhuntern ist es auch schon weniger, aber die suchen natürlich auch noch. Aber wenn man so initiativ in Unternehmen reingeht und auch weiß, was kann ich, wo passt es, was macht dieses Unternehmen, habe ich eine relativ gute Position. Die werden jetzt nicht anfangen, wenn da eine Bewerbung eingeht von dem Kandidaten zu sagen, jetzt lassen wir mal drei weitere suchen. Das machen die nicht so, aber das ist Vertriebsarbeit, sage ich mal. Also ich sage ja mal Steinchen umdrehen, das Steinchen umdrehen, um zu gucken, wo könnte ich passen. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, wohin passe ich?
Genau, und das dann auch gut rüberzubringen, ne? Weil ich meine, bei Initiativbewerbung, ich bin großer Fan davon, so habe ich meinen allerersten und letzten Job, ich war ja nur 14 Jahre lang im Unternehmen, habe mich dann selbstständig gemacht, aber den habe ich damals auch über eine Initiativbewerbung bekommen, hatte es offensichtlich nicht präzise genug formuliert und dann hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch für Tax, für Steuer bei KPMG und ich so, nee, ich will Personal machen, aber wurde dann intern weitergeleitet und habe so meinen ersten und wirklich tollen Job bekommen. Aber bei Initiativbewerbung erlebe ich immer wieder. Es ist ja nicht nur wichtig zu gucken, was ist das Zielunternehmen, sondern die eigenen Unterlagen, also praktisch das Anschreiben. Und ich weiß, du machst sowas ja auch, habe ich gesehen bei unserem gemeinsamen Klienten, fand ich super, dieses Kompetenzprofil, diese erste Seite, dass die schon so klar kommuniziert, das biete ich an. Deswegen finde ich euch toll und deswegen sind wir ein Match.
Genau. Also das mache ich tatsächlich allerdings immer mit dem Kandidaten zusammen. Ja. Also ich bin nicht derjenige, der sich hinsetzt, sondern ich sage, pass auf, die und die Unternehmen oder die Branche, lieber Kandidat, kann ich mir bei dir vorstellen und gebe dem tatsächlich auch eine Auswahl an die Hand. Ja, dem gebe ich eine Auswahl an die Hand, wo ich sage, guck dir mal bitte die an. Das sind oftmals jetzt nicht die Konzerne, ja, weil da sind ja auch die Prozesse zu lange. Das kann Mittelstand sein, das kann oberer Mittelstand sein. So, und dann sage ich, passt das zu dir, auch von der Unternehmenskultur, von der Philosophie? Willst du da rein? So, und dann haben wir zumindest mal eine Auswahl. Und dann gehen wir rein, gucken uns die Unternehmen an und sagen, was machen die denn gerade? Nehmen wir mal an, die machen, weil es jetzt auch aktuell ist, so ein Thema Weltraumforschung wollte jemand schon immer machen. So, und da gibt es ja genügend Firmen, die sich auch da tatsächlich tummeln. Wenn er sagt, das ist mein Ding, ich komme aus dem Maschinenbau, ich kann mir sowas vorstellen. So, und dann geht man da rein und sagt, das sind doch die Themen, die euch beschäftigen, liebes Unternehmen. Also ich spreche es jetzt mal so ein bisschen in die Tüte. Aber wenn so eine Unterlage, also mit so einem kurzen, schönen Anschreiben da reingeht, wo kann ich helfen, wer bin ich, die und die Konsequenzen haben, die Kompetenzen habe ich, können wir mal reden, das kommt meistens deutlich besser, als das ohne zu machen oder einfach eine Unterlage hochzuladen.
Ja, total schön. Kann ich sehr sehen. Stefan, wann sollte man als Führungskraft oder auch als Fachkraft anfangen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, mit so einer Positionierung? Man sitzt doch gemütlich noch auf dem eigenen Posten, das läuft doch einigermaßen. Muss ich mich dann um sowas kümmern?
Es kümmern sich zu wenig Leute darum, sagen wir es mal so. Die meisten kommen immer an, wenn sie sagen, oh, bei mir ist was unruhig oder sogar, ich habe einen Aufhebungsvertrag bekommen, wir bauen ab. Das ist eigentlich der Fall, den ich am häufigsten erlebe. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich weiß, das wird bei mir irgendwann schwieriger, die nächste Stufe wird nicht mehr zu erreichen sein oder ich sehe, bei uns fallen auch Stellen weg, kann es jetzt mich treffen, dass man sich einfach im Vorfeld da schon mal kümmert. Also ich habe tatsächlich auch mehrere Kandidaten, die mit mir schon ihre Lebensläufe, ihre Anschreiben fertig gemacht haben, die liegen in der Schublade, weil die wissen, wenn mal was ist, bin ich vorbereitet. So, und man kann auch in der Zeit, in der man sozusagen noch seinen Job hat, durchaus schon mal gucken, wo gehöre ich denn hin, wo kann ich denn hinpassen? Und dann aus so einer, ich sag mal, festen Rolle rauszugehen. Was ich feststelle oder was wir, ich glaube, da bin ich ja nicht der Einzige oder wir sind nicht die Einzigen, was wir feststellen, dass die Zeit, wenn man aus dem Job rausgeht, aus welchem Grund auch immer, bis zum Neuanfang, derzeit viel länger geworden ist als früher.
Ja.
Also früher haben wir immer so gesagt, 6 Monate, 7, wenn es mal hochkommt, 8. Das geht teilweise heute bis zum Jahr. Es gibt auch andere Beispiele, wo nach 2 Monaten sofort alles da ist, Gehalt ist noch höher und so weiter und so passt. Aber wenn man es halt vorbereitet hat und seine Unterlagen hat und sieht, ey, da könnte was passen, lass mich da mal initiativ reingehen oder über Netzwerk oder sowas, ja, das ist deutlich besser. Und das mache ich zurzeit relativ viel mit Kandidaten, dieses Thema Netzwerke aufbauen, zu gucken, wer könnte passen. Weil das nur Bewerben auf offene Stellen bringt auch mal was, aber meistens nicht.
Ja, kann ich total so bestätigen. Erlebe ich auch ganz genauso. Stefan, wie läuft so eine typische Zusammenarbeit mit dir ab? Du hast schon gesagt, Biografiearbeit und gemeinsames Gespräch. Ich weiß von dir aus unserem Vorgespräch, dass es da auch verschiedene Angebote gibt. Hol uns doch gern mal in dieses Basic-Angebot rein und kann sich das der Normalsterbliche überhaupt leisten? Hintergrund, wir hatten es auch ausgetauscht, ich war früher als Personalleiterin ja für die oberen Führungskräfte bei KPMG Partner, Partnerinnen zuständig. Wenn es da einen Aufhebungsvertrag gab, hat man gerne so ein Package dann auch noch mit New Placement, nannte sich es irgendwann dann, Outplacement nannte es sich früher. Das waren immer sehr kostspielige Pakete, die der Arbeitgeber gezahlt hat. Ihr verfolgt einen anderen Ansatz, erzähl doch mal.
Wir haben 2 Ansätze, also einmal den Ansatz, den du gerade geschildert hast. Ein Unternehmen kommt auf dich zu und sagt, wir haben hier einen Mitarbeiter, wir wollen uns trennen, können Sie den sozusagen übernehmen? Wo wir dann immer sagen, ja klar, machen wir. Da wird ein Pauschalpreis vereinbart und dann wird noch definiert, wie lange kümmern wir uns um ihn oder wie lange kümmere ich mich um ihn. Und was soll sozusagen der Inhalt sein? Also ich mache es gerne immer in Phasen, ja, dass ich sage, pass auf, lieber Kandidat, wenn du Selbstzahler bist und ein Unternehmen zahlt es dir nicht, dann machen wir das gerne in Phasen. So Phase 1 hört sich so ein bisschen komisch jetzt an, aber das ist so Hilfe zur Selbsthilfe. Ich mache alles so weit für ihn fertig, dass er in den Markt wieder eintreten kann. Also Anschreiben ist das eine, ein vernünftiges Managementprofil inklusive des CV, aber auch zu zeigen, wie kannst du in den verdeckten Arbeitsmarkt eintreten. Also was er natürlich nicht kann, was wir ganz gut können, ist, ich sag mal, über eine große Headhunter-Landschaft da reinzugehen, ja, und den Kandidaten da sozusagen bekannt zu machen. Beziehungsweise das macht er übrigens immer selber. Ne? Also wir sind im Hintergrund, wir sind die Aktiven, die im Hintergrund sind, aber ich nehme jetzt keine Fach- oder Führungskraft an die Hand, laufe zu einem großen Headhunter hin und sage, schau mal, ich habe hier den Herrn Meier, der würde gerne. Das funktioniert nicht oder ist eher unangenehm. Was man aber machen kann, ist alles soweit vorzubereiten, dass er die Unterlagen hat, was ich eben schon beschrieben habe, um dann sozusagen selber zu starten. Wenn der sagt, traue ich mir nicht zu oder ich brauche doch mehr Hilfe, dann gehe ich meistens mit denen in eine Phase 2 über 5, teilweise 6, 7 Monate. Das besprechen wir dann auch und da legen wir auch im Endeffekt die Kosten fest und dann sagen wir, okay, so lange bin ich an deiner Seite und wir suchen gemeinsam. Und gemeinsam heißt, einen großen Teil der Arbeit mache durchaus ich, aber dieses Hinschreiben, ja, dieses Unterlagen übrigens abgeben funktioniert manchmal auch, kann ich da noch was zu erzählen. Ja, denkt man gar nicht. Also so bin ich an meinen ersten Job gekommen. Dass ich wirklich echt am letzten Tag der Ausschreibungszeit meine Unterlagen abgegeben habe bei Siemens und die mich dann auch genommen haben. Aber ich gucke dann wirklich gemeinsam mit dem Kandidaten und im Wesentlichen ist es dann bundesweit auch verdeckter Arbeitsmarkt, dass wir ihn wieder reinbringen und auch Sparringspartner sind. Ja, weil wenn es darum geht, die Gespräche vorzubereiten. Das sind genau wie du gesagt hast, ich habe mich einmal beworben und das war's und dann nie wieder. Das ist ja bei ganz vielen Leuten so, dass sie sagen, ey, wie gehe ich denn heute in so ein Bewerbungsgespräch rein? Ja, dass wir da auch coachen und ich auch sage, pass auf, darauf musst du achten, das sind die Fragen, die kommen und so weiter. Und wenn man das sozusagen im Dialog macht, dann ist das immer viel einfacher. Ja,
total klasse. Ich hatte in unserem Telefonat da ja schon nachgefragt und ich würde es gerne mal reingeben. Du hattest mir damals gesagt, also dieses Basispaket sind 2 Tage.
Genau, also ja, genau, wir wollen ja nochmal über Kosten sprechen. Also Basispaket 2 Tage heißt bei uns immer, das sind, also 2 Tage stecke ich im Endeffekt Arbeit rein. Ich lasse aber uns nicht nach dem 2,5. Tag sozusagen den Griffel gleich fallen. Da liegen wir bei um die 4.000 Euro netto. Ja, und dann ist der Kandidat aber wirklich so ausgestattet, dass er selber loslaufen kann. So, wenn er sagt, er will eine Begleitung haben, dann mache ich das meistens auch mit ihm, von dem, was braucht er und so weiter. Da liegen wir dann zwischen nochmal, also auf die 4.000 obendrauf, liegen wir nochmal zwischen 8.000 und 9.000 Euro. So, und wenn der Kunde jetzt sagt, ich will aber unbedingt eine Garantie haben, sozusagen unlimited, dann kommen oben zusätzlich zu den 4 plus 8 plus nochmal 6 obendrauf. Wenn er sagt, bitte begleite mich so lange, bis ich was finde, also unlimited, ja, dann kommen nochmal 6.000 Euro obendrauf. Das ist, denke ich mal, ein vernünftiges Angebot. Was wir halt auch machen oder was ich halt auch mache, ich habe natürlich keine große Ordination rechts und links. Ja, also ich habe jetzt keine Studenten oder die ein Research machen und so weiter. Das ist ähnlich wie bei dir. Es funktioniert immer sozusagen im Dialog und das macht es viel einfacher und auch effektiver. Ja, wir haben keine Schnittstellen dazwischen, wir haben keine Redundanzen. Und ich weiß genau, was der braucht und was der will. Ja, also das jetzt irgendwie an Kollegen abzugeben, nach dem Motto, hier habe ich einen Lebenslauf, jetzt such du mal, das bringt wenig.
Ja, eben gerade diese Individualität, ne? Und auch das ist ja so ein bisschen Trüffelschwein, also zuzuhören, ja, die richtigen Schlagworte rauszuholen, ja, hast du an den 2 schönen Beispielen ja sehr deutlich gemacht. Ich wollte die 2 Tage noch mal ein bisschen mit Inhalt füllen. Du hattest schon erwähnt, weil ich es von dir schon gehört habe und dann notiert hatte, Biografiearbeit, Analyse, diese Interessen abzuklopfen und dann entsteht daraus dieses Managementprofil und der CV nach vorne ausgerichtet, wie du so schön beschrieben hast,
ne? Also das Ganze nennt sich eigentlich Managementprofil inklusive eines CV und wie gesagt, nach vorne ausgerichtet. Das ist, das Dokument, da muss man auch immer gucken. Das kann mal 6 Seiten sein. Das kommt, wenn viel Erfahrung ist oder jemand lange im Job war, können das auch mal 8 Seiten sein. Aber ich baue die immer so auf. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ein Headhunter guckt sich so ein Profil etwa maximal 30 bis 40 Sekunden an. Das heißt, das Ding muss so aufgebaut sein, dass der sofort sieht, also der Headhunter, der passt bei mir, ich habe dieses und jenes Projekt, so dass also oben ganz klar sind, welche Zielpositionen, was kann er, auch Zahlen, Daten, Fakten mit rein, was, welche Erfolge hat er gebracht und wie arbeitet er. So, und wenn das nicht drinsteht, also so ein klassischer Lebenslauf, wird ja dann häufig gesagt, ja, 2 Seiten, mehr muss man nicht, das stimmt nicht. Ich baue den so auf, dass es 3 Seiten sind oder maximal 4. Und dann sind die restlichen vier nochmal sozusagen detailliert, also sind die Aufgaben beschrieben. Und das ist vor allem dann, wenn es über Headhunter geht, die gucken sich die ersten Seiten an und sagen, passt, auch der Kurzlebenslauf. Und die geben es dann ja an den Kunden weiter. Und der will natürlich wissen, was hat der in seinen Stationen gemacht als Aufgabe, was war das Ergebnis und so weiter. So. Und was ich auch immer super wichtig finde, wo manche dann immer denken, ja, da reicht ein 10 Jahre altes Foto. Nee, ich setze tatsächlich jeden meiner Kandidaten zu einer Fotografin, mit der ich seit langem zusammenarbeite, vor die Kamera und sage so, wir machen jetzt ein gutes Bild. Und das Bild ist auch bei mir oder bei uns dann immer groß drauf, dass jeder sieht, wer kommt denn da. So, das ist wichtig. Also kein Passfoto oben, 10 Jahre alt mit Krawatte. Mhm.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, total unterschätzt wird, ne? Weil, wie du sagst, 30, 40 Minuten und wir bilden uns ja doch eine Meinung dazu und da kann so ein Bild sehr gewinnen. Und ich erlebe auch immer wieder, dass dann private Fotos genommen werden, die können super sympathisch wirken, aber sie strahlen halt nicht diese Professionalität aus. Und das kann ich gut nachvollziehen.
So, wenn ich das fertig habe, ja, also dass ich sitze, also es hört sich immer so an, so nach dem modernen Lebenslauf kann ja jeder zusammenbauen. Ich sitze aber teilweise, ich nutze natürlich auch zum Schreiben eine KI und so, was, aber ich sitze an so einem Lebenslauf durchaus 1 bis 1,5 Tage, um alles das, was ich habe aus altem Lebenslauf, was ich aus der Biografie von dem Kundenkandidaten habe, zusammenzubauen, um das hinzukriegen. Und ich mache es auch immer so, wenn ich eine Biografie gemacht habe, dann lasse ich das wirklich auch 2 Tage erstmal sacken und liegen und setze mich dann 2 Tage später erst an und sage so, jetzt baue ich das Ding zusammen. So, und dann gebe ich es dem Kandidaten auch wirklich in einer Word-Version rüber und sage hier, nimm es wie bei den Juristen, wie bei den Beratern in der Überarbeitungsfunktion, mach deine Kommentare ran, weil das ist dein Lebenslauf. So, ja. Und dann haben wir eine Version, wo ich sage, okay, damit gehen wir rein. Dann wird es noch optisch schick gemacht. So, und wenn nötig, übersetzen. Ich habe es bisher tatsächlich immer von einem Übersetzungsbüro machen lassen, weil eine KI sieht man auch, ja, wenn das irgendwie übersetzt ist. Oder ich lasse es tatsächlich den Kandidaten selber übersetzen, weil ich sage, du wirst dazu befragt und du musst das Ding hinterher erklären im Gespräch. Ja, und das ist ganz wichtig. So. Und wenn der sagt, ja, ich finde mich in der Unterlage wieder, so, dann ist eigentlich, sag ich mal, diese 2 Tage oder diese Phase 1 abgeschlossen. Ich mache dann aber tatsächlich Folgendes, dass ich sage, so, jetzt zeige ich dir mal, über welche Headhunter, dann sind es sicherlich nur wenige, du reingehen kannst, wie du Firmen suchst und so weiter. So, das ist sozusagen dieses Basispaket und dann, ich will nicht sagen, dann bin ich raus, aber ich stehe dann weiterhin zur Verfügung. Und ganz häufig sagen die, nee, das ist alles jetzt schön, finde ich gut, damit gehen wir rein. Und die meisten sagen aber, bitte begleite mich über die nächsten 4, 5 Monate oder auch 6 Monate, je nachdem, wie wir es vereinbart haben. Mir fallen auch manchmal einfach so Sachen auf. Neulich zum Beispiel nochmal meine Kandidatin hier mit dem Australien-Hintergrund. In Berlin gibt es ja diese IHK-Zeitung, die habe ich neulich irgendwie durchgeblättert und mal geguckt, was da drin ist. Und da war ein Artikel von einer IHK-Mitarbeiterin zum Thema dieses Handelsabkommens mit Australien drin. So, ist mir aufgefallen, habe ich der abfotografiert und habe es der Dresdnerin gegeben. Ich habe gesagt, hier, rufen Sie die mal an. Die beschäftigt sich offensichtlich auch mit Australien. Das ist so das Thema Trüffelschwein, ja. Und das hat die dann irgendwie auch gemacht, ja. Und so sind auch ihre Australien oder zukünftigen Australien-Kontakte dann sicherlich auch deutlich belastbarer, wenn die auch weiß, was sie da tun muss.
Vielen Dank, dass du uns da so ausführlich reingeholt hast, Stefan. Das sollte jetzt wirklich auch nochmal an die Hörer und Hörerinnen keine Werbeveranstaltung werden, aber ich finde, dass dein Prozess, dein Vorgehen und deswegen bin ich da auch mit dir so tief reingegangen, so schön aufzeigt, was es braucht. Ne? Und deswegen, das kann man begleitet machen, dadurch ist es dann weitaus sicherlich effektiver, erfolgreicher, aber man kann den einen oder anderen Schritt ja vielleicht auch selber hinbekommen, beziehungsweise ja, im Austausch mit einer Person, die sich dazu Verfügung stellt. Also deswegen ja, danke, dass wir da so reingehen konnten. Wenn du zum Abschluss, bevor meine letzten 3 Fragen kommen, Stefan, den Menschen dort draußen einen Tipp geben würdest für die nächsten 12 Monate, Stichwort auch Positionierung, was wäre das?
Das wäre das, was wir vorhin schon besprochen haben. Rechtzeitig drum kümmern. Sozusagen, selbst wenn ich fest im Job bin, schon mal gucken, habe ich alles beisammen, wo will ich eigentlich hin, wofür schlägt mein Herz? Ja, und wenn jemand sagt, also ich wollte schon immer Wein machen, ja, um auf dieses Beispiel nochmal zu gehen, ja. Oder das ist mein Hobby, das kann ich mir gut vorstellen. Dann auch das. Wo ich vorsichtig bin, ist, wenn Leute sagen, ich würde mich gerne selbstständig machen mit der und der Idee. Mache ich immer gerne ein Sparring und bin da super risikoavers, ja. Wenn jemand sagt, ich gehe aus meiner festen Position raus, ich will jetzt, keine Ahnung, Sportbootvermieter werden, weil ich bin Sportbootfreund. Wo ich dann sage, okay, wenn du dich selbstständig machen willst, kannst du auch machen, mache ich auch mit dir, begleite ich dich auch. Aber wenn du keine Aufträge hast, die dich übers erste Jahr komplett absichern, in welcher Höhe auch immer, sage ich immer, nochmal drüber nachdenken und Finger weg. Ja, aber ansonsten, wie du gefragt hast, rechtzeitig kümmern, fertig machen und dann hat man alles fertig, wenn dann mal der Fall kommt. Also sei es, man wird rausgenommen, kann ja passieren, oder man sagt, ich will selber in die nächste Rolle gehen und dann habe ich aber alles fertig.
Finde ich sehr professionell, Stefan, mit der Selbstständigkeit, weil die wird immer attraktiver, gerade ab einem bestimmten Alter träumen viele davon. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht und erlebe es auch bei anderen Selbstständigen, die ersten 1-2 Jahre, die dürfen irgendwo gegen abgesichert sein. Das heißt, entweder man hat Vermögen, auf das man zurückgreifen kann oder einen Partner, der einen damit unterstützt oder entsprechende Chancen bereits klar, dass da Geld reinkommt, weil die ersten 2 Jahre, würde ich fast sogar sagen, sind Aufbaujahre. Also die wenigsten Selbstständigkeiten rocken ab dem ersten Moment. Das ist so. Genau.
Also wenn jemand einen Job hat, wo er sofort weiß, die Kunden kommen mit mir, also sagen wir mal im juristischen Bereich, im Steuerbereich oder sowas, wo man sagt, da gehe ich jetzt raus, ich will aus diesem Trott der Großkanzlei zum Beispiel raus und will was anderes machen, da funktioniert das. Aber mit einer Idee, sich am Markt durchzusetzen. So, und das Zweite, was mir auch immer noch einfällt, man muss sich wirklich mit dem Thema KI intensiv beschäftigen, weil es unglaublich viele, ich sag mal, Routinearbeitsabläufe wegnimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Und auf der anderen Seite sieht man einfach, wie schnell sich das verändert. So, und wenn man in den Themen sozusagen Eigentransformation oder auch was kann ich dem Unternehmen bringen mit dem, was ich kann, wenn man da fit ist, ja, dann ist man, glaube ich, auf der guten Seite. Was man nie abstellen kann, ist, dass das Unternehmen sagt, wir schließen ja die Abteilung, du bist raus, du kriegst eine Abfindung und so weiter. So, und dann kannst du erst dann reagieren, aber dann muss man es halt auch strukturiert machen.
Lieber Stefan, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Es hat mir wie in unserem Telefonat einen Wahnsinn Spaß gemacht, da mit dir reinzugucken, weil die Themen mich ja auch sehr beschäftigen und auch andere unsere Kunden sehr beschäftigen. Ich würde gern zum Abschluss meine 3 typischen Fragen stellen, die diesen Podcast durchaus ausmachen und vielleicht ein bisschen ähnlich sind, auch wie du in deiner Arbeit als Trüffelschwein, einen Begriff habe ich ja da reingebracht, ja, so ein bisschen auch immer reinholst.
Ja, Trüffelschwein passt.
Genau. Wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Indem ich tatsächlich mir sehr genau angucke, mit wem arbeite ich zusammen, ja, also und wie arbeite ich. Und ich schaffe mir tatsächlich auch mit KI deutlich Freiräume. Ja, also dass mir wirklich Routineabläufe, die ich vorher hatte, die habe ich teilweise auch automatisiert und das macht es mir einfacher.
Ja, toll. Was ist deine Lieblingsstärke an dir selbst?
Meine Lieblingsstärke an mir selbst. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl für Leute. Ich erkenne relativ schnell, wen habe ich vor mir, natürlich nicht in der Tiefe, aber ich merke, auch wenn ich mit Kundenkandidaten zusammensitze, das wird was. Ja, und dann glaube ich auch an mich, dass ich da mit dem gemeinsam was finde, aber ich merke auch, wo ich sage, nee, es passt nicht. Ja, oder aber das ist so was, Leute erkennen auch, ich gehe viel über Körpersprache. Ich kann, glaube ich, relativ gut Körpersprache lesen oder sehen und kann auch ganz gut so aus kleinen Nebenbei-Kommentaren bei Leuten erkennen, was die meinen, was die denken, wohin die gehen. Mhm. Ja. Ist nicht antrainiert, ist einfach mal, ich will jetzt nicht sagen, konnte ich schon immer, aber das war schon immer etwas, wo ich, glaube ich, eine Stärke habe. Ja, ich war ja lange im Endeffekt im Vertrieb und im Service und das sind so Dinge, die merke ich einfach. Ja.
Schön. Und passt ja auch sehr gut in das, was du tust.
Also genau, das kann man halt, und da kann man es halt auch perfekt im Endeffekt einsetzen.
Genau, und solltest dadurch wahrscheinlich selbst ganz viele Erfüllungen spüren, weil das Tolle an so einer Stärke ist ja nicht nur, dass wir hervorragende Leistungen bringen, sondern dass es uns auch was zurückgibt und uns Freude bereitet. Schön. Lieber Stefan, wofür bist du heute dankbar?
Dass mein Leben so verlaufen ist, wie es ist, dass meine Familie total intakt ist, dass meine Eltern noch leben, muss ich jetzt echt mal sagen, die sind beide 88, alles wunderbar. So dafür bin ich dankbar. Und dass ich eine relativ große Ruhe in meinem Leben mittlerweile, also früher gab es natürlich Aufs und Abs, ne, auch Jobwechsel und so weiter und so fort, aber dass ich mittlerweile da relativ ruhig und gelassen agieren kann, merke ich bei mir selber. Sicherlich was mit dem Alter auch zu tun, aber ich muss nicht gleich über jedes Stöckchen springen oder so und muss auch nicht alles irgendwie mitmachen. So, dafür bin ich im Endeffekt dankbar und dass ich gesund bin. Und das ist mir, muss ich dir jetzt nicht erzählen, ja, ich kenne ja deine Story da auch. Das ist einfach total wichtig. Und ich glaube, achtsam sein und auf sich zu gucken.
Vielen, vielen Dank, dass Gerne. Du mir und meiner Hörerschaft praktisch deine Zeit geschenkt hast, deine Expertise geteilt, deine Erfahrung. Und ja, wir hoffen damit, auch wenn es anfangs etwas dunkel sich anfühlte, der Markt ist sozusagen nicht mehr so volatil oder nicht mehr so dynamisch und die armen Berufseinsteiger gucken vielleicht oder brauchen länger, um eingestellt zu werden. Wir hoffen damit, ein paar Ideen gesendet zu haben, mehr Zuversicht und ja, mehr Kreativität vielleicht auch angezündet zu haben.
Weil du das gerade noch mal angesprochen hast. Tatsächlich, und das ist bei uns bundesweit so, dass auch wirklich Kandidaten, die wir mal vor Jahren begleitet haben in neue Positionen, dass die bei uns ankommen und sagen, mein Sohn ist jetzt fertig mit dem und dem Studium, können Sie mit dem mal reden. Das kommt tatsächlich, ja, und das ist auch lustig, weil da sind ja teilweise, haben die ja völlig andere Ideen, was die so machen wollen und so weiter. Aber auch da, ja, da komme ich oder da kommen wir dann halt mit einer jahrelangen Erfahrung und sagen, guck mal da, guck mal da, guck mal da, wo die dann sagen, ja, stimmt.
Ja, und also ja auch, schön. Also sowas macht ja auch, weil da ist ja am Markt Struss und Klausen in Hamburg ganz klar positioniert. Aber schön, dass ihr sowas dann auch macht. Toll.
Also ich hab teilweise auch Omas gehabt, die dann angerufen haben, gesagt, ich suche für meine Enkelin, wirklich süß. Ja. Ja, also und das haben wir auch gelöst gekriegt.
Schön. Sehr gut. Also ich packe alle Kontaktdaten natürlich in die Shownotes, wenn jemand zu dir Kontakt aufnehmen möchte.
Ja, gerne.
Und mit dir und euch zusammenarbeiten möchte. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Nicole, fürs Dasein. Hat mir Spaß gemacht.
Schön. Zum Abschluss möchte ich dir noch zwei alte Folgen, Podcast-Folgen ans Herz legen, zumindest wenn du das Thema berufliche Neuorientierung noch weiter vertiefen magst. Es gibt eine sehr schöne Folge mit Sophie Schlömann zum Thema berufliche Neuorientierung, wo wir anhand ihres sehr schönen Stärkensets oder Kartenset vielmehr, es geht auch um Stärken, aber es geht auch um andere Ressourcen, praktisch dieses Thema durchgehen. Das ist eine Folge, wenn du danach suchst, einfach nur Sophie Schlömann eingeben hier bei Freiraum für Führungskräfte, dann findest du die mit ganz vielen praktischen Tipps. Und dann gab es noch etwas länger her auch schon mal ein Gespräch mit einem Personalberater, mit André Neumann von Ocuperso. Da geht es auch um richtig Bewerben und Netzwerken, war damals unser Thema. Auch nochmal interessant als Ergänzung. So, und nun wünsche ich dir weiterhin einen wunderbaren Sommer. Für den August, ist ja noch ein bisschen hin, wird es zwei alte Folgen wieder geben. Da schaue ich so ein bisschen nach den Best-of, was so die beliebtesten Folgen bei euch waren und teile dort nochmal im neuen Gewand praktisch zwei ältere Folgen. Und im September kommt dann, Trommelwirbel, tatsächlich meine 100. Podcast-Folge. Ich bin jetzt schon ganz schön stolz darauf und ich habe einen ganz, ganz, ganz tollen Gast in der 100. Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und vielleicht auch auf dem Zwischenweg jetzt hier im Sommer und im Sommerurlaub vielleicht auch reinhört. Würde ich mich sehr freuen. Ganz, ganz liebe Grüße.